Hi Diana, heute ist Julia Schoch zu Gast, Bestseller-Autorin, deren Bücher mich insofern faszinieren, als dass sie autofiktional sind. Das heißt, Julia Schoch erzählt von ihrem Leben, von ihrer 20-jährigen Ehe zum Beispiel, und gleichzeitig ist es auf diese Weise sozusagen ein exemplarisches Frauenleben. Und autofiktional heißt eben auch, dass sie sich die Freiheit nimmt, das eigene Leben anders zu schreiben. Vielleicht. Oder es rückwirkend neu zu lesen oder zu interpretieren. Und diese Idee, die finde ich schon faszinierend für uns mittelalten Frauen. Denn was heißt schon Realität und was heißt schon Wahrheit? Darüber spreche ich jetzt mit Julia Schoch.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Julia mit
Julia Schoch, ihres Zeichens Schriftstellerin und als solche unter anderem Autorin der autofiktionalen Bestseller Das Vorkommnis und Das Liebespaar des Jahrhunderts. Beide Romane bilden Teil 1 und 2 einer Trilogie namens Biografie einer Frau. Am dritten Teil schreibt sie gerade. Hallo Frau Schoch, willkommen.
Hallo.
Frau Schoch, Sie sind wie ich eine Frau mittleren Alters mit einem normalen Leben, verheiratet, haben Kinder. Wie schaffen Sie es für sich, Raum zu haben, zu schreiben? Vielleicht sogar im Sinne von Virginia Woolf, ein Raum für mich, wo ich einfach wirklich abschalten kann. Wie kriegen Sie das hin?
Genau, damit geht es los mit dem Raum, glaube ich. Nach der Geburt meines ersten Kindes habe ich mir ein Büro genommen und wusste am Anfang gar nicht so richtig, was ich da sollte. Ein Büro ist ja auch sehr verpflichtend, man sitzt dann da. Aber mit den Jahren ist das sehr, sehr wichtig geworden und ich kann ohne diesen fremden Raum auch gar nicht mehr schreiben, tatsächlich. Ich mache da auch nichts Schönes dran an diesem Büro. Das ist eher, ich nenne das so meine Schreibhöhle. Da wird also nicht Staub gesaugt und auch nicht Staub gewischt. Das ist wirklich wie eine Zeitkapsel. Da verändert sich nichts, außer dass da immer mehr Bücher reinkommen mit der Zeit. Ja, das ist tatsächlich mit das Wichtigste, glaube ich, dass man so einen Raum hat, dass man auch morgens vor allen Dingen rausgeht, aus der Wohnung meine ich, und nicht noch irgendwie den Geschirrspüler anmacht und so weiter, was da alles immer noch so rumliegt.
Ja, weil dann vermischen die Rollen, ne? Dann vermischen ja auch die Rollen, dann bin ich irgendwie doch die, ja, die halt die Geschirrspülmaschine einräumt.
Ja.
Ich meine, gut, das eine ist, diesen Raum zu mieten, dem geht ja auch ein innerer Prozess voraus. Ich darf das machen. Ich darf da hingehen. Sind Sie da gut hingekommen in dieses Selbstverständnis, ich darf gehen?
Naja, ein paar Jahre hat das, glaube ich, sogar gedauert. Ja, das ist ja sowieso eine neue Rolle, wenn man dann Mutter wird. Was macht man plötzlich? Wie gestaltet man seinen Tag? Und irgendwie sind da ja immer fremde Wesen, die das dann von einem verlangen, wie man, oder die schon ihre Regeln, ihre eigenen Regeln mitbringen. Und dann weiß man selber gar nicht, wie man sich da einordnet. Also das hat schon eine Weile gedauert bei mir. Aber mittlerweile ist das ein eingespieltes Ding, ja.
Ich weiß, es ist eine Wohltat. Ich erinnere mich, ich habe da witzigerweise wirklich gerade heute Morgen ohne Witz mit Diana, der Co-Moderatorin, drüber gesprochen, weil wir auch immer extra irgendwo hinfahren, um allein zu sein. Und dieser Prozess ist immer so schwer, dieses dann wirklich sagen, ich gehe jetzt, auch wenn alle gerade so nett beisammen sind, zu sagen, ich gehe jetzt aber trotzdem.
Genau, das ist genau diese Schwelle. Also die hat ja auch was mit dem Schreiben zu tun. Es ist auch nicht so einfach, finde ich, von diesem ganzen Alltäglichen, ob mit oder ohne Kinder, sei jetzt mal dahingestellt, aber von dem Alltagsleben in das Schreibleben zu kommen, das finde ich ja auch nochmal. Dafür ist auch so ein Weg wichtig, dass man so einen Weg hat zum Büro, ob der jetzt im Dachstuhl ist oder wirklich außerhalb der Wohnung. Ne? Aber diese Schwelle spüre ich immer deutlicher auch. Also, dass der Raum der Literatur eben ein ganz anderer ist, ein zeitlich anderer und vom Imaginären natürlich auch ein völlig anderer. Ich denke anders, wenn ich in der Literatur bin, ich handle anders. Und das ist ganz wichtig, dass man irgendwie so über diese Schwelle kommt. Mir kommen da immer mehr Bilder so in den Kopf. Ich habe neulich so gedacht in dem Film Cast Away, diese Robinson Crusoe-Geschichte, der blickt ja da immer von der Insel aufs Meer. Und das ist gar nicht das Problem, jetzt das Floß zu bauen und auf das Meer zu kommen. Das Problem ist die Brandung. Der kommt ja nie über diese Brandung rüber, also damit er dann endlich mal aufs weite Meer kommt. Und das Gefühl habe ich manchmal, also man muss, es ist eine unglaubliche Anstrengung oft, über diese ersten Meter sozusagen der Brandung, bis das Meer dann wieder hinten ruhig wird und man ist im Schreiben, darüber zu kommen, ja. Das fällt mir immer schwerer oder ich spüre es immer deutlicher so.
Ja, und ich finde diesen, was mir immer so geht, ist diesen
diesen Unterschied in der Qualität der Konzentration auch. Mhm. Also, dass man wirklich allein ist und weiß, es kommt nichts mehr. Mir fällt es zum Beispiel auch abends wesentlich leichter, wenn ich weiß, es kann nichts mehr kommen. Mhm. Ja, dann kommt man irgendwie in diese Kapsel. Kann ich sehr nachvollziehen. Ich frage mich gerade, ist das ein typisch weibliches Thema? Springen Männer leichter über die Brandung oder ist das irgendwie ein doofes Vorurteil, frage ich mich gerade.
Ja, doch, natürlich ist es ein Thema für die Frauen vor allen Dingen, weil wir sind nun mal diejenigen, die die Kinder kriegen und wir sind auch die, die irgendwie auch ja quasi naturgemäß am Anfang ja auch da bleiben mit den Kindern. Also ich wäre nicht in der Lage gewesen, zum Beispiel nach einem Monat oder nach 3 Monaten da wieder rumzuspringen nach der Geburt. Also das wäre mir körperlich und auch psychisch nicht möglich gewesen. Und dann sind wir eben die, die erstmal da sind. Man muss das ja nicht immer verdammen. Irgendwann muss man dann eine Regelung finden. Und dieser Absprung ist, glaube ich, wichtig, ne? Dass man den irgendwann kriegt und nicht zu spät.
Total, total. Weil ich jetzt auch merke, dass so, also auch Bekannte und Freundinnen mit älteren Kindern, das zieht sich noch ganz schön hin. Dieser Wunsch der Kinder, dass man die ganze Zeit emotional verfügbar ist für eine katastrophale Masterarbeit oder was immer es ist. Also insofern, stelle ich mir als einen sehr sinnvollen Prozess vor, sich da frühzeitig dran zu gewöhnen, an das zwischendurch mal gehen.
Ja, die Kinder machen das ja auch mit. Wenn die das selber auch gewöhnt sind, dass die Mutter eben nicht immer verfügbar ist. Ich bin ja auch viel auf Lesungen oder auch am Anfang schon viel gereist. Auch das hat was mit der Schwelle zu tun. Das ist schwer. Das hat mir neulich auch eine Freundin erzählt. Also immer dieses Gehen und noch auf der Gang zum Bahnhof ist auch immer noch voller Gewissensbisse oder voller Erinnerungen.
Ja.
Aber sobald man dann im Zug sitzt, ist es vorbei. Und das ist auch einfach ein Training. Ich bin es ja von meinen Eltern auch anders gewöhnt. Ich hatte keine Mutter, die immer da war oder die Mittag irgendwie da Mittag gekocht hätte. Meine Mutter war ganz normal arbeiten. Sie war aber trotzdem da für mich.
Ja.
Dieses Dasein hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass man irgendwie 24 Stunden am Tag verfügbar ist.
Nein, das glaube ich auch nicht. Außerdem kann man mit gutem Beispiel vorangehen. Aber jetzt merke ich, ich will gar nicht abgleiten in diese Warum ist die Mutter nicht zu Hause Diskussion. Das wollen wir ja gerade nicht. Ich wollte nur fragen, wie gelingt es Ihnen, darüber hinwegzukommen und in diesen Raum zu kommen? Ich wollte jetzt nochmal zu Ihrer Arbeit vor allen Dingen fragen. Der Titel der Trilogie klingt ja so, als sei dieses, also Ihr Frauenleben in Ihren Augen exemplarisch. Auf eine gewisse Weise. Inwiefern würden Sie das sagen? Dass das Leben, was Sie dort beschreiben, dieser Frau, die Anteile von Ihnen hat offensichtlich, was Exemplarisches hat. Oder es gibt diesen Anspruch gar nicht.
Ja, mir kommt es immer mehr so vor, als wäre es eigentlich die Biografie irgendeiner Frau, in der aber natürlich bestimmte Muster aufscheinen, die wir vielleicht alle kennen. Und gerade jetzt in das Liebespaar des Jahrhunderts, in dem Buch ist es vielleicht am deutlichsten. Das merke ich zumindest auf den Lesungen, was mir da zurückgespielt wird.
Dass sich viele daran wiedererkennen.
Das sind einfach Erfahrungen, die ganz viele machen und die ähnlich sind. Und das ist ja auch so ein bisschen die Beobachtung, die ich im Buch mache, dass am Anfang ist das alles noch ganz individuell. Also wenn man sehr jung ist oder sich kennenlernt erst am Anfang der Beziehung, dann ist das alles individuell und dann kommt man in so Muster rein. Also wenn das Paar älter wird und wenn dann Kinder kommen, dann wird es plötzlich immer exemplarischer. Also es ist auch so eine Bewegung eigentlich hin zum Exemplarischen. Es ist gar nicht von Anfang an so gesagt, dass es so sein muss. Aber das habe ich so beim Schreiben ja auch beobachtet, dass es im Grunde ja auch um diese Muster geht. Im ersten Band geht es ja eher um eine Halbschwester. Auch das ist ein Muster, was in vielen Familien vorkommt. Wie verhält man sich eigentlich, wenn neue, bis dahin geheim gehaltene Familienmitglieder auftauchen? Was macht man da? Weil sich meistens die Erzählung dann ja verändert. Das muss gar nicht sein, dass sich das Gefüge selbst verändert. Die Familie muss jetzt nicht in Chaos ausbrechen, das wäre ja übertrieben. Aber die eigene Erzählung von der Familie, die verändert sich. Und das ist offenbar für viele enorm wichtig, dass diese Erzählung sich verändert und nicht mehr stimmt und neu geschrieben werden muss und neu erzählt werden muss. Und das ist zum Beispiel auch so ein Muster, was ich bei ganz vielen Lesungen jetzt so bestätigt bekommen habe, dass das auf viele zutrifft und dass sich oft die Frauen darum kümmern auch, wenn sowas passiert. Also dass diese Fäden eben, die da aus der Vergangenheit plötzlich dazukommen, dass die nicht gekappt werden, sondern irgendwie mit eingebunden und eingewoben werden müssen in diese neue Erzählung. Und dass man sich darum kümmert, wie dieser ganze Familienverband, also weit über die Grenzen jetzt der Kleinfamilie hinaus, wie das eigentlich bewahrt wird auch und weiter erzählt wird. Das ist ja auch wichtig, dass wir nicht immer nur uns und noch die 3, 4 anderen Leute, die da um uns herum wohnen, sehen, sondern dass es da noch viel mehr gibt und was das mit uns zu tun hat eigentlich. Ja.
Ja, und das stellt uns ja auch in einen gewissen Sinnzusammenhang. Ich habe jetzt gerade gedacht, dieses Exemplarische, wenn Sie sagen, man bewegt sich eigentlich hin im Leben zum Exemplarischen und Sie sagen, dass Sie auf Lesereisen dieses Feedback haben, mir geht es auch so, oder ich hatte auch diese Gedanken und Gefühle, dass das ja eigentlich etwas sehr Verbindendes sein kann, wenn wir das Exemplarische darin erkennen. Ne, weil wir eben wissen, wir sind nicht allein, oder?
Genau, das ist eigentlich die grundsätzliche Aufgabe von Literatur. Oder was heißt Aufgabe? Das tut sie. Das tut sie von allein, ohne dass sie diese Aufgabe kriegt. Aber diese Ähnlichkeit herzustellen, ne? Deswegen lesen wir ja, glaube ich, auch. Weil es eben nie nur ganz individuell ist.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro. Oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist. Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Wir erkennen uns immer irgendwie in Ähnlichkeiten und das ist ja auch, was man, glaube ich, stark machen muss wieder. Also, dass wir uns ähnlicher sind, also die, als wir denken. Und die Ähnlichkeiten haben eigentlich größere Bedeutung als das, was uns trennt. Also das glaube ich ja auch, dass das ganz wichtig ist, immer zu betonen. Worin sind wir uns eigentlich ähnlich? Weil natürlich haben so die letzten, weiß ich nicht, 50, 60 Jahre auch sehr daran gearbeitet, immer zu sagen, worin unterscheide ich mich? Was ist die Differenz zum anderen? Was ist nur meins? Aber vielleicht sind die Ähnlichkeiten das Wesentliche, das Bedeutungsvollere, da, wo wir uns eigentlich treffen und nicht da, wo wir uns unterscheiden. Denn wohin führt die Unterscheidung zur totalen Vereinzelung eigentlich?
Ja, ja.
Man kann zwar sagen, das ist auch eine Selbstermächtigung natürlich. Wir sind ganz individuell, aber wir können nichts schaffen, wenn wir allein sind. Das ist kein Satz von mir, den habe ich neulich bei Ursula K. Le Guin, diese Science-Fiction-Autorin, das ist wirklich eine tolle Autorin, gelesen und die so ganz andere Dramaturgiemodelle auch in ihren Büchern versucht, also nicht so der einsame Held, der irgendwo hinreist, sondern
das Kollektiv.
Sondern, naja, man muss ja nicht Kollektiv sagen, das sind ja auch immer so verbrannte Wörter oder so, aber.
Ja, nee, so meinte ich es aber auch nicht, ja.
Zu Gemeinschaften und können wir eigentlich auch Geschichten anders erzählen, ohne diese klassischen Höhepunkte, können wir eigentlich ganz andere Dramaturgien erzählen. Und das hat ja auch was damit zu tun, also wo brauche ich auch den anderen, anstatt mich immer von ihm abzusetzen.
Ihre Bücher, wir haben das ja auch eben schon so mit besprochen, sind autofiktional, das heißt, haben sehr wohl auch einen hohen autobiografischen Anteil, aber es ist eben auch Raum für Fiktion. Und in einem Interview haben Sie mal gesagt, Schreiben ist auch ein Korrekturraum. Was heißt das für Sie?
Naja, da gibt es viele Aspekte. Also natürlich empfinde ich das Leben ziemlich wirr. Und durch die Erzählung bekommt es Bedeutung, wird es überhaupt bedeutungsvoll, indem man eine Erzählung schafft. Und das allein schon ist der Korrekturraum. Dann empfinde ich es auch für mich ein bisschen als Korrekturraum, weil ich außerhalb des Schreibens, glaube ich, ein ziemlich ungeduldiger, auch ungerechter Mensch manchmal bin. Also ich fälle meine Urteile sehr schnell und in der Literatur strebe ich eher so nach Gerechtigkeit, also keine Opfergeschichten zu erzählen oder niemanden anzuklagen, auch keine Abrechnungsgeschichten zu erzählen, sondern jeder Figur eigentlich Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Das wäre so mein großes Ziel. Und das hat ja auch was mit einer Korrektur zu tun, dass man Geschichten nicht einfach so auch so hinnimmt, auch im historischen Sinne. Übrigens freue ich mich immer, wenn ich irgendwie Geschichten lese, die mir zum Beispiel ein anderes Bild der deutsch-deutschen Vergangenheit erzählen, wenn da immer wieder mal ein Aspekt so aufgebrochen wird oder was Verrücktes erzählt wird, wo ich dachte, so habe ich das ja noch nie gesehen. Auch das ist natürlich ein Korrekturraum, dass wir nicht sagen, Geschichte ist so und so gewesen und so nehmen wir die jetzt hin und so haben wir die gefälligst zu lernen, sondern da ist immer wieder noch ein neuer Aspekt möglich. Und es sind im Grunde, es ist nicht eine Korrektur, sondern viele, oder? Also, dass wir immer wieder neue Geschichten daneben legen können und sagen, okay, das ist jetzt aber ein bisschen anderer Aspekt, den so wurde mir die Geschichte noch nie erzählt. Das hat ja auch was Beruhigendes, dass es keine endgültige Version gibt.
Absolut, ja.
Das ist ja bei diesem Buch jetzt hier, das Liebespaar des Jahrhunderts, auch ein bisschen so. Also das ist natürlich radikal auch aus der Frau heraus erzählt. Und die weiß aber, oder ich als Autorin weiß natürlich, wenn der Mann dieselbe Geschichte erzählen würde, wäre es eine komplett andere Version, das ist klar. Aber dass man das mit in das Buch hineinschreibt und nicht sagt, genau so war es,
ja.
Das wäre ja sozusagen das altertümliche autobiografische Schreiben, dass man so sagt, ah, ich sag jetzt mal, ich in der Epoche sowieso.
Genau,
so,
ich und die Epoche.
So, ich und die Epoche, so hat sich das verhalten. Und daneben gibt es keine andere Version. Und das ist für mich eigentlich das, was auch das Autofiktionale so spannend macht, dass man das eigentlich mit hineinschreibt. Man schreibt auch den Moment des Schreibens mit hinein. Unter welchen Bedingungen schreibe ich überhaupt? Aus welcher Zeit heraus schreibe ich? Kann ich es mir überhaupt leisten zu schreiben? Weiß ich um die anderen Versionen? Weiß ich um die eigenen Grenzen? Also wie begrenzt ist auch nur meine Version? Wie begrenzt ist auch nur meine Erinnerung? Das sind so ganz wichtige Aspekte, die für mich so die Autofiktion ausmachen. Das ist ja nicht nur einfach, dass man Leben fiktionalisiert. Das macht ja eigentlich fast jede Literatur, sogar die Science Fiction oder.
Sie legt es nur nicht so offen, ne?
Sie legt es nicht immer so offen, aber wenn man da einen Blick hat, erkennt man das schon sehr genau oft. Aber die Autofiktion macht eben darüber hinaus diesen Schreibmoment so unheimlich wichtig. Also, dass man das eben gleichzeitig miterzählt, ne? Man sagt nicht nur, ich erzähle irgendwie eine Geschichte, sondern ich erzähle auch das Drumherum des Schreibens mit. Das ist für mich eigentlich so momentan zumindest das Aufregende daran, dass ich eigentlich zweierlei sozusagen geliefert kriege, auch als Leserin. Nicht nur die Geschichte, sondern auch die Position der Autorin.
Genau, dass die erkennbar ist auch, aber gleichzeitig eben auch in ihrer Begrenztheit. Es ist dann, höre ich raus, eben auch ein Raum einfach für Verlangsamung und für Reflexion des eigenen Standpunktes. Und das ist ja, also in meiner Wahrnehmung jedenfalls, was heute so wahnsinnig fehlt in vielen Unterhaltungen, Diskursen, auch mit Freunden oder auch politischen Diskussionen, wie auch immer, diese Verlangsamung des Diskurses und drüber nachdenken und sich klar machen, es ist eine Form, das zu sehen. Ne? Es gibt viele Formen, auch die Gegenwart zu sehen oder die Zukunft.
Ja, genau. Man könnte eigentlich sagen, das ist urdemokratisch, ne? Oder urpluralistisch.
Ja, so. Absolut, ja. Und ich meine, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, Heinz von Förster, ein Kybernetiker, ein hochintelligenter Physiker, der ganz viel zu tun hat mit der Schaffung auch des Konstruktivismus, und der sagte, Wahrheit ist im Grunde Krieg. Ne, um es runterzubrechen. Mhm. Also in dem Augenblick, wo ich denke, ich habe die Wahrheit, habe ich im Grunde Krieg. Und ich meine, wir müssen uns nur umgucken, um zu wissen, wie wahr das ist. Mhm. Nach dem Denken der Konstruktivisten schafft ja Sprache Realität. Mhm. Inwiefern wirken denn Ihre Texte auf Ihr Leben zurück? Und inwiefern schätzen Sie das vielleicht sogar, wenn wir jetzt auch den Korrekturraum da nochmal reinnehmen?
Naja, sie wirken vielleicht gar nicht so unmittelbar aufs Leben zurück, aber sie wirken auf meine Erinnerung zurück. Also das, was ich so in den letzten Jahren gemerkt habe, ist, dass ich mich, je weiter ich mich auch entferne von dem Text, den ich da irgendwann mal geschrieben habe, dass ich mich eigentlich nur noch in Form dieser Bücher oder der Texte erinnere und gar nicht mehr in der, es gab vielleicht früher mal andere Versionen, die man so bei Tisch erzählt oder so, aber in dem Moment, wo ich es geschrieben habe, erstarrt das ja auch so ein bisschen, ne? Dann kriegt das so eine ganz große Festigkeit und dann ist das wie so eine eingemeißelte Erinnerung für mich jetzt persönlich, und ich erinnere mich dann immer stärker, wenn ich Figuren zum Beispiel mal einen Namen gegeben habe. Ich habe ja auch mal einen Roman geschrieben über die Abiturzeit während der Wendezeit, und da habe ich den Figuren ja Vor- und Zunamen gegeben, wie im Klassenbuch halt auch. Wenn ich jetzt an meine alten Kollegen da denke, also die Klassenkameraden, dann denke ich fast in den Namen, die ich ihnen gegeben habe später. Natürlich war das auch nicht 1:1, aber ich lebe quasi mehr in dem Buch als noch in der Wirklichkeit.
Aber das ist, da schließt sich im Grunde der Kreis zu dem Thema Wahrheit, weil ich glaube, so funktioniert Erinnerung immer.
Mhm.
Ja, also ich glaube, jede Geschichte, die wir erzählen darüber, wie unser Kind sich ein Knie aufgeschürft hat oder wir uns verliebt oder was auch immer, die verändert sich, wenn wir es erzählen. Und dann am Ende ist immer das die Erinnerung, was halt die Erinnerung der letzten Erzählung war. Also die verändert sich ja ständig, ne? Scheint mir sehr
nachvollziehbar,
dass das bei Ihnen genauso passiert, dass das immer rigider im Grunde wird durch das Schreiben oder dass das in den Vordergrund rückt im Verhältnis zu der, in Anführungsstrichen, tatsächlichen Begebenheit.
Hm. Deswegen ist es ja auch so wichtig, glaube ich, dass man so verschiedene Geschichtsbücher auch hat. Also und nicht nur eins. Mir zieht es dann immer ein bisschen die Fußnägel hoch, wenn ich sowas in Kurzform finde, jetzt zum Beispiel über die DDR oder so, so für Kinder oder so in Kurzform. Also das war halt ein großer Unrechtsstaat und da gab es die Mauer und dann ist Schluss. Und das ist die Erinnerung. Und je öfter man das erzählt, desto mehr verfestigt sich das. Natürlich stimmen diese beiden Aspekte, aber es stimmen eben auch noch 20 andere Aspekte. Ja. Das ist so wichtig, dass man das eben immer wieder, das meinte ich vorhin mit dem Aufbrechen, dass man da irgendwie immer wieder reingrätscht sozusagen gegen das, was so offiziell sich zu verfestigen droht. So. Und da immer wieder das aufbricht. Und das kann, glaube ich, die Literatur ja noch besser fast als jedes Geschichtsbuch.
Aber trotzdem nochmal zu den Büchern konkret. Das eine handelt von einem Liebespaar, was viele Jahre, viele Jahrzehnte oder über zwei zusammen verbracht hat und bei dem die Frau im Grunde das Buch beginnt mit Ich verlasse dich. Und ihre Version dieser sehr langen Beziehung erzählt und das auch sehr deutlich als solche kennzeichnet. Aber dennoch gibt es ja an ihrer Seite auch einen Mann und wenn er weiß, ist es autofiktional okay. Und dennoch sind da ja Gedanken im Raum. Deswegen habe ich gefragt, wie wirkt das auf ihr Leben zurück? In dem anderen Buch war es eine Schwester, die in ihr Leben gekommen ist, die sie vorher nicht kannten. Ich will gar nicht wissen, wie wahr das alles ist. Ich frage mich nur, wie gehen Sie damit um, dass es diese Menschen ja auch real gibt? Wie gelingt das, da so eine Trennung hinzubekommen? Oder sind alle, die Sie kennen, damit schon so vertraut, dass Sie das einfach hinnehmen als Literatur?
Nein. das ist schon ein gewisses Problem. Und ich glaube, man muss sich auch, bevor man das schreibt, im Klaren sein, dass sich Beziehungen da verändern. Also, dass nicht alles nur so schön bleibt oder harmonisch, wie es war. Das ist schon klar, dass das so ist. Aber damit muss ich sozusagen persönlich leben. Und das ist auch so ein bisschen der Deal, sage ich da immer, den ich eingehe, aber das muss einem klar sein.
Aber das sind Sie bereit zu nehmen, sozusagen, ganz offensichtlich.
Wenn das Buch die größere Dringlichkeit hat, ja. Ich schreibe ja sozusagen nicht harmlos, könnte man sagen. Es ist ja auch immer eine gewisse Gefahr dabei. Und Annie Ernaux hat mal gesagt, ich habe immer so geschrieben, als wäre es mein letztes Buch und ich müsste danach sterben. Danach sieht man ja, dass es eine große, es hat einfach eine große Priorität und eine große Dringlichkeit. Das ist eben nicht irgendwas. Man setzt auch das Leben tatsächlich ein bisschen aufs Spiel dafür.
Ja.
So wichtig ist einem die Literatur, dass man das Leben ein bisschen aufs Spiel dafür setzt oder die Beziehung, die man im Leben hat. Und wenn man das nicht einzugehen gewillt ist, dann kann man das nicht machen.
Ja.
Das ist ein bisschen der Fluch dabei. Aber wenn man das weiß und sich da im Klaren drüber ist, naja, dann nimmt man das hin. Und auf der anderen Seite hat man ja dafür auch eine große Verbindlichkeit auf der anderen Seite. Also im Literarischen sozusagen, die ich ja auch anstrebe. Also ich kann nicht ohne diese große Verbindlichkeit auch zur Leserschaft schreiben. Also ich kann nicht irgendwie neutral oder ohne wirklich tief in den Keller zu gehen, so kann ich nicht schreiben. Das wusste ich nicht von Anfang an, aber das hat sich so herausgestellt, dass das für mich eben das Wesen auch des Schreibens ist. Das würde ich nicht als zum Prinzip erheben, das gilt sicher nicht für jeden Autor, Autorin, aber für mich ist es so und das bin ich bereit, sozusagen einzugehen.
Ja, ich lasse das gerade wirklich sacken, weil ich mir vorstelle, dass das wirklich auch ein Prozess ist, dieses, ja, das anzuerkennen, dass das einen Preis hat, aber das Nicht-Schreiben im Grunde keine Alternative ist, ja. Also für Sie schon mal gleich gar nicht, aber sich dem einfach zuzuwenden, was da ist. In dem Roman Die Liebe des Jahrhunderts geht es ja, haben wir schon gesagt, um eine lange Beziehung, die Sicht einer Frau auf diese Beziehung, die eigentlich nur noch weg will, am Anfang, weil sich alles irgendwie komplex und schwer anfühlt und am Ende bleibt sie. Warum eigentlich?
Na, ich habe das ja ein bisschen in der Schwebe gelassen. Das ist ja ein bisschen unentschieden, ob sie da geht oder nicht. Und es ist auch interessant, wie das Buch auf andere wirkt. Also ich habe ja schon ganz verschiedene Zuschriften bekommen und Rückmeldungen. Also manche lesen sich das vor und finden dann plötzlich einen Grund, zusammenzubleiben. Und manche sagen, ah, jetzt weiß ich, was ich machen muss, ich muss gehen. Und das ist doch sehr interessant, also dass diese Ambivalenz trotzdem da ist. Und ich weiß es selbst auch nicht, ob sie geht oder nicht. Weil es ja an einem Punkt im Grunde abbricht, wo beide Wege möglich sind. Aber das Erzählen vorher war so wichtig. Also dass man sich die Beziehung erzählt, einfach sozusagen zu flüchten. Ohne diese Erzählung wäre nicht möglich. Das wäre keine Option gewesen. Aber diese Erzählung schafft ja im Grunde auch so einen Zweifel daran, ob man überhaupt eben diese Vergangenheit verlassen kann. Kann ich einfach so aus einer Beziehung raus? Was heißt denn das? Natürlich kann ich gehen, Klar, ich kann die Beziehung verlassen, aber darum geht es ja gar nicht. Mm. Trotzdem lebe ich mit dieser Geschichte. Und die Geschichte, diese 30 Jahre, die da erzählt werden, die gehören ja trotzdem zu mir. So wie ich ja auch als Ostdeutsche nicht meine Vergangenheit verlassen kann, sondern ich muss damit leben und ich darf damit leben und kann davon erzählen. Und wir werden die Vergangenheit ja nie los. Wir müssen irgendwie nur damit einen Umgang finden. Und das beschreibt ja im Grunde dieses Buch. Also die muss sich das auch nochmal erzählen, die muss sich das vergegenwärtigen, damit sie da auch eine Klarheit hat. Also vielleicht ist es ja auch so, das war auch so ein Gedanke von mir, dass diese Erzählung, die sie da macht in dem Buch, ja überhaupt die Beziehung erst erschafft. Mhm. Alles, was wir erleben, der heutige Tag, könnte man sagen, wenn der vorbei ist, wenn wir ihn nicht erzählt haben oder irgendwem in kurzen Anekdoten oder in einem kurzen Tagebucheintrag nicht aufgeschrieben haben, ist er ja nicht da. Ich habe sozusagen ohne Erzählung keinen Anhaltspunkt oder auch keinen Beweis für Vergangenheit, dann ist sie nicht da. Und das ist auch das, was die Frau in diesem Buch macht, ne? Die erzählt sich im Grunde ja die Beziehung erst.
Gibt es denn, also wir haben jetzt gesprochen von der Möglichkeit, sie geht oder sie bleibt, also von zwei entgegengesetzten Enden. Gibt es denn was dazwischen?
Ach, bestimmt. Glaube ich schon. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten, oder? Mit Menschen irgendwie auch in Beziehung zu bleiben. Aber vielleicht wird das auch im dritten Buch verhandelt, glaube ich.
Wir müssen jetzt einen kleinen Cliffhanger.
Ja, genau. Weil da geht es ja sozusagen weiter. Die Gegenwartsebene zieht sich ja ins dritte Buch weiter. Und da wird man ja dann sehen, ob sie gegangen ist oder wie weit sie gegangen ist. Wie weit,
okay, jetzt
wie
muss
weit
ich
weg
es natürlich
sie
kaufen,
gegangen
ist. Ist ja klar. Manchmal hätte ich jetzt gemacht, aber jetzt erst recht. Was kann denn die lange Liebe, was die kurze nicht kann?
Vielleicht für Überraschungen sorgen, ich weiß es nicht. Man kann ja leider nicht alles.
Echt, das wäre das Letzte, was ich jetzt der langen Liebe zuschreiben würde, Überraschung, aber gut, wenn Sie es sagen.
Man kann ja leider nicht sämtliche Versionen des Lebens ausprobieren, deswegen ist es ja so schwer, das zu entscheiden. Also wir haben ja immer nur eine Variante, die wir wählen können. Also für mich war es halt wichtig, diese Dauer mit ihrem Auf und Ab irgendwie zu beschreiben in dem Buch und nicht so schnell wegzurennen, sondern zu fragen, was ergibt sich denn da auch nach 15 Jahren oder nach 20 oder dann hoch plötzlich nach 30 ist es auch nochmal anders. Das meinte ich mit Überraschung. Also vielleicht gibt es ja da tatsächlich nochmal so Wendepunkte und dass der andere da am Tisch sitzt, den man schon so lange kennt und dann merkt man plötzlich, der hatte ja auch 30 Jahre jetzt, nur eben mit mir. Also ich mit ihm und der mit mir, aber der hat ja auch seine Version und dann entdeckt man vielleicht auch nochmal neue Aspekte an diesem Menschen, die man überraschend empfindet, weil man lange nicht auf ihn geachtet hat. Also man hört ja irgendwann auf den anderen so zu achten, wie man ganz am Anfang einer Beziehung auf den achtet und plötzlich berichtet der auch von Dingen, die man gar nicht geahnt hätte. Weil der hat ja auch einen Beruf und so weiter, bei dem man gar nicht dabei ist. Aber das ist natürlich auch kein Prinzip. Das ist ja, man kann irgendwie daraus kein Beziehungsprinzip erstellen, ne? Also wie man zu sein hat oder was man zu erwarten hat oder so. Das ist ja auch das Schlimme vielleicht an Ratgebern.
Aber dieses Wiederhinschauen.
Ja, ne?
Dieses Wiederhinschauen, das darin kann die Überraschung liegen, wenn wir es denn tun. Mich hat während des Lesens des Romans ja die Frage beschäftigt, inwiefern wir einander auch machen. Also Formen als Personen. Und zwar insofern, dass wir auch die Probleme selbst mit erschaffen und gar nicht so sehr der eine oder die andere macht das Problem. Was wären dazu Ihre Gedanken?
Ja, das ist ein guter Hinweis. Ich glaube, im Buch steht ja auch so eine Frage, was ist denn eigentlich, wenn man rausgeht aus der Beziehung, wie ist man denn dann? Ist man eigentlich noch der, natürlich nicht, der man ganz am Anfang der Beziehung war oder hat der andere einen nicht gemacht auch inzwischen und man selbst hat den anderen ja auch beeinflusst und natürlich ist man verändert, man geht verändert in die Zeit danach. Und
man ist auch verändert, würde ich sagen, innerhalb der Beziehung, oder? Also man.
Ja, genau, natürlich, indem der andere, ja, na klar, also so eine übergroße Nähe macht ja immer irgendwas. Also darum geht's ja auch, dass man so ein bisschen die Kontur auch verliert, also dass man das auch zulässt. Also wenn man sich natürlich nur dagegen wehrt von Anfang an und sagt, ich will aber ich bleiben, was schon bedeuten würde, dass man genau weiß, wer man ist, was die wenigsten tun, wenn ich das nicht akzeptiere, ne, dass der andere auch, ja, mich verändert, das ist ja, glaube ich, Liebe auch, dann brauche ich eigentlich eine Beziehung nicht einzugehen oder dann bin ich natürlich immer so vorsichtig und so reserviert, dass der andere irgendwie nicht diese Grenze überschreitet. Ich glaube, das ist ja das, was wir auch völlig gedankenlos auch und ohne Not so eingehen, wenn wir wahnsinnig und leidenschaftlich verliebt sind. Und wenn man immer so sagt, das kann ich jetzt nicht in Worte fassen, das, ich weiß es einfach, mein Körper weiß es, dass es stimmt oder so, dass es Liebe ist, dann sind wir da auch gewillt, ne, ohne Diskussion.
Die Grenzen aufzuheben.
Ja, dass der andere, das, was man immer verletzlich sein auch nennt, wir machen uns verletzlich und angreifbar. Aber das wollen wir auch. Das sind doch dann die Sternstunden des Lebens, ne? Danach gieren wir, dass der andere eben unsere Kontur auch verändert. Und wir verändern ja den eben auch. Und das, also ich halte das eigentlich für eine Großartigkeit und nicht für einen Fluch oder so. Aber das sieht man ja auch anders. Das sieht man natürlich nach 5 Jahren anders als nach 30 Jahren. Ne? Da sagt man vielleicht, ach, wer war ich eigentlich? Und hat der mich jetzt so verändert, dass ich gar nicht mehr ich bin? Dann wird es natürlich ein Problem, ja.
Ja, und bei vielen kommt dann ja auch so eine Vereinzelung als Überlebensstrategie dabei raus. Also vorher die totale Symbiose und dann, um sich da irgendwie wieder selber zu spüren, eine Vereinzelung. Und vielleicht liegt der Charme der Beziehung auch in dem Hin und Her zwischen diesen beiden Extremen. Mhm. Ja, also mal vereinzeln, mal verschmelzen, so wie es gerade passt, oder halt komplett vereinzeln. Das kommt ja auch bei vielen dabei raus. Die Liebe des Romans beginnt Anfang der 90er Jahre. Ist das richtig, wenn ich das in der richtigen Erinnerung habe? Inwiefern spielt auch die historische DDR eine Rolle in dem Buch oder auch in ihrer Arbeit als Schriftstellerin?
Na, die lernen sich ja kennen nach der, also es wird gesagt, es gab gerade eine Revolution, also was vielleicht nicht unwesentlich ist. Das heißt, ja, in dieser neuen, auch unruhigen Gesellschaft, die 90er waren ja eine extrem unruhige Zeit auch, so des Umbruchs. Das ist sozusagen die Folie und so ganz kann ich das auch nicht entscheiden, aber ich glaube schon, dass natürlich die Gemeinsamkeiten, dass die beide diese Diktatur erlebt haben, dass das eine Rolle spielt, dass die sich gut, also dass sie die Codes sozusagen verstehen, ne, wovon sie reden. Mhm. Das ist auch eine Beobachtung, die ich bei anderen Paaren gemacht habe, also dass man sehr schnell über diese Vergangenheit auch zusammenkommt und dass man sich heute, obwohl das schon so lange her ist, dass man das heute noch so genau auch erkennt, ne? Wenn man irgendwie in einer Runde sitzt, wo das erstmal keine Rolle spielt, kriegt man sehr, sehr schnell raus und sofort ist da so eine Beziehung oder eine Verbindung da, was wirklich merkwürdig ist, finde ich, weil es ja so ein langer Zeitabschnitt schon ist.
Nee, finde ich gar nicht. Weil ich habe jetzt gerade nochmal gedacht, weil Sie sagten, das war so eine unruhige Zeit. Da habe ich gedacht, also es ist wirklich interessant, weil ich würde mal sagen, im Westen Deutschlands war das auch eine unruhige Zeit, aber eine im Sinne von, ah ja, unser System hat sich jetzt bestätigt, tipptopp, Haken dran. Mhm. Ne? Also es war so, also ganz anders als die Erfahrung, die ja im Osten Deutschlands stattgefunden hat, nämlich ist es gar nicht mehr die Frage, wie wir das eigentlich fanden, sondern ab jetzt spricht man darüber nicht mehr und ist gescheitert. Das ist eine völlig andere Erfahrung mit einem historischen Ereignis und ich glaube, deswegen wirkt es auch so lange nach. Und die Irritation, war das vielleicht doch nicht alles so super, was wir hier gemacht haben, die letzten Jahrzehnte, die kommt, glaube ich, bei vielen im Westen Deutschlands erst jetzt, wo uns das alles so vor die Füße fällt, in vielerlei Hinsicht. Also ich glaube, deswegen wundert mich das gar nicht. Das zieht ganz lange Spuren nach sich, wie erschütternd dieses Ereignis wirklich war.
Ja, natürlich ist klar, wir werden ja geprägt durch unsere Herkunft irgendwie und das geht wahrscheinlich überall den Leuten so, ne, wenn man irgendwie Gemeinsamkeiten hat oder was weiß ich, gemeinsam auf einer Insel aufgewachsen ist oder so, dann ist das genauso. Dann sind das einfach ähnliche Erfahrungen oder in einem katholischen Internat oder so, ne, das sind auch da werden sich sehr schnell die Leute finden, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, ja.
Ganz andere Frage, warum eigentlich immer Trilogien? Was hat es mit dieser 3 auf sich, habe ich mich gefragt.
Na, ich wollte vielleicht ganz am Anfang hatte ich gedacht, dass die 3 Frauen sich in einem Buch befinden müssten und sich so gegenseitig abwechseln sollten. Aber das ging dramaturgisch nicht und das wäre so überlastet gewesen. Und dann habe ich gemerkt, dass das eine Stimme war, dass das ja eine immer dieselbe Frau ist und auch immer dasselbe Leben, nur jeweils andere Momente aus dem Leben. Und das ist logischer, das auf 3 Bücher aufzuteilen.
Ja, ist ja nur auch gar nicht bei Ihnen nur so. Ist ja grundsätzlich, ist ja eine Form, ne? Trilogie. Das war eine Frage, über die ich stolperte. Warum eigentlich?
Dieser Dreier-Schritt ist einfach auch was sehr Stabiles, ne? Also ein Dreieck ist eine stabile.
Also wie dritter Akt, ne? Sind ja auch 3 Akte, ja.
Genau. Ist das. So, genau. Die klassischen Drehbücher in Hollywood sind ja auch 3 Akte, genau.
Welches Buch, welche Geschichte werden Sie niemals schreiben?
Kann man das schon wissen?
Also gibt es so ein Tabu? Da will ich nicht hin.
Nein, grundsätzlich nicht. Also ich glaube, ich könnte über extreme Gewalterfahrung nicht schreiben, weil das sich das nicht gehört. Also nee, wenn ich jetzt sagen würde, weil sich das nicht gehört, dann ist das so, dann klingt das so moralisch. Also die Literatur soll und kann natürlich alles. Sie tut es ja auch. Aber ich könnte das, glaube ich, nicht, weil da ein großer Unterschied ist zwischen der Ästhetik. Man sucht ja in einem Buch nach einer Form und ist sehr ruhig und oder ich brauche auch sehr lange, bis das wächst. Und man sucht auch nach Schönheit in gewisser Weise. Also sonst würde man die Wörter ja nicht in irgendeine Reihenfolge anordnen, sondern also in einer bestimmten, sondern irgendwie dahin schmeißen. Und das tue ich ja nicht. Ich suche ja nach einer Form.
Das geht nicht. Das
und das würde
sich, nicht, ne?
Das würde sich irgendwie nicht arrangieren, so. Also eine extreme. Ich wüsste auch nicht warum, weil meine Vorstellungskraft ist so groß. Ich brauche das nicht, so wie ich es auch im Film in den meisten Fällen eigentlich nie brauche. Also ich brauche sowas nicht wie eine gezeigte Leiche oder eine gezeigte Wunde oder so, brauche ich nicht. Ich kann mir das ganz gut vorstellen, alles, ja.
Ja, und es verfestigt sich eben auch, ne?
Ja.
Also es ist, auch das ist dann eine Erfahrung, die dann immer weiter fortleben würde und immer noch verfestigter, ob man das will. Aber ich meine, gut, es gibt auch Schriftsteller, die sich dafür entscheiden.
Bradley ja, was ist die Frage? Es ist tatsächlich eine Frage, warum sollte man das in die Welt tragen?
Ja.
Es ist ja schon in der Welt und wir haben, glaube ich, andere Medien, die das leider ja auch zuhauf übernehmen.
Mm.
Und dann ist die Frage, warum eigentlich die Literatur das auch tun sollte oder ob sie nicht sogar sowas wie ein ästhetisches Gegenprojekt ist. Das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie Rosenblüten beschreibt, ne? Das ist es nicht. Aber dass man irgendwie mit Sprache auf was anderes hinweisen müsste, als nur die Abschilderung von zum Beispiel realistischen Gräueltaten.
Mm.
Da finde ich jetzt andere Medien, die können das besser oder sind dafür funktionaler irgendwie gemacht, ne?
Ja, wobei ich finde, wenn man Literatur liest, die sich damit, also ich lese gerade ein Buch, was sich mit der Gewalt im Gazastreifen, also früher, ja, also jetzt vor dem 7. Oktober und andersrum sozusagen beschäftigt und auch der Gewalt, die vom Gazastreifen oder von den Palästinensern ausging in Israel. Auch da ist natürlich dann das Neue die Verlangsamung, ne? Also weil es eben nicht so schnell ist. Ich sehe schon wieder, da ist irgendein Sprengsatz und hier ist irgendwas und so. Diese Schnelle, was es ja auch unmöglich macht, die Tiefe zu verstehen dessen, was da vor sich geht. Und wenn es eine gewisse Tiefe und Verlangsamung hat, dann kann man auch wieder was Neues drin finden, ohne dass da jetzt einfach nur im Detail erzählt wird, wer sich wie in die Luft sprengt oder was auch immer. Sehr furchtbar. Aber es ist, da habe ich jetzt nochmal gedacht, wie gut ist das so langsam ist, weil es ist, für mich ist es immer alles viel zu schnell, um es in der Tiefe zu verstehen, was es für die Leute vor Ort bedeutet. Aber ja, okay, gut. Sie haben noch eine Antwort gefunden. Mal angenommen, eine unserer Hörerinnen würde denken, vielleicht wäre Schreiben für mich auch eine Möglichkeit, unsere Liebe oder meine Rolle darin nochmal ganz anders anzuschauen. Wo und wann am Tag würden Sie ihr raten zu schreiben? Wie machen Sie das? Was brauchen Sie, um es zu tun?
Den Vormittag.
Aha, okay.
Also die Schwelle zwischen Aufstehen und Losschreiben darf, glaube ich, nicht zu groß sein. Aber auch das ist kein, weiß ich nicht, ob ich daraus ein Prinzip
Sie
machen
arbeiten
würde.
So.
Aber
genau.
Das ist, da ist man noch relativ frisch. Also auch so diese Schwelle zwischen Traum, ich träume extrem viel und regelmäßig, jetzt vielleicht gar nicht so wild, aber es ist einfach regelmäßig so. Und dieser Übergang sozusagen vom Traum, wenn man so aufsteht und dann bis zum Schreibtisch kommt, der darf, glaube ich, nicht zu lang sein.
Man muss es drüber retten.
Ja, man muss es rüber retten. Diese Frischheit auch, dass man in einer anderen Welt ist und dann kann man die Welt sozusagen des Schlafes und des Traums, die für mich extrem wichtig ist, gar nicht, ich schreibe Träume gar nicht auf, eigentlich nicht mehr. Aber diese Welten ähneln sich ja.
Ja, ja, es ist ein Zustand, ne? Es ist ein Zustand.
Es ist ein Zustand, ja. Deswegen würde ich meine Autobiografie, würde ich auch immer wach sein und schlafen nennen, weil das sind genau diese beiden Zustände, die interessant sind irgendwie in meinem
Leben.
Jetzt
wissen wir schon, wie das dritte Buch heißt.
Nee, das ist das vierte.
Genau. Genau. Also ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns ein bisschen mitzunehmen in Ihre Gedanken oder in die Welt, in der diese Werke entstehen. Danke auch euch, dass ihr bis hierhin mit dabei geblieben seid. Und ja, kann nur sehr empfehlen, diese Bücher zu lesen. Das dritte natürlich muss ich jetzt auch los und kaufen, wenn es dann da ist. Wann wird es erscheinen, Frau Schoch?
Im Januar 25.
Okay, no pressure, aber Sie schaffen das.
Nee, ich schaffe das.
Genau. Okay, ich danke Ihnen sehr für die Zeit.
Ja, sehr gerne.
Die Sie sich genommen haben. Vielleicht sprechen wir dann einfach nochmal.
Sehr gerne.
Und danke euch, wie gesagt, fürs Zuhören. Nochmal die Aufforderung, wir kriegen jetzt immer schon ganz viele Mails, aber schreibt uns gerne mit allem, was euch bewegt oder was ihr hier gerne noch hören wollt, in Menu an mich. Schreibt uns auch, wenn ihr Flyer auslegen wollt, zu diesem Podcast bitte nicht ungefragt verteilen, sondern immer erst fragen bei den jeweiligen Leuten, wo ihr es auslegt. Und schreiben könnt ihr an podcast@brigitte.de. Und bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens und tschüss, Frau Schoch.
Ciao.